2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Petrus Mega vertändelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, wir haben Mittwoch, den 21. August 2019. Es ist ja 2,5 Stunden später als 19.10 Uhr und ihr hört den Millern-Ton nach dem Spiel gegen den VfB Stuttgart vom vergangenen Samstag. Das Spiel verliert der FC St. Pauli aus eigener Sicht mit 1:2 nach einer durchaus akzeptablen bis respektablen Partie. Dazu kommen wir gleich im Gespräch. Insgesamt schießen die Tore Mats Mölledali schießt uns in Führung in der 18. Spielminute bereits. Dann geht es mit 0:1 in die Halbzeit und der VfB Stuttgart kann sich aber nochmal berappeln und gleicht in der 60. Minute durch Kempf aus, bevor dann in der 90. Spielminute González den Deckel drauf macht und doch noch 3 Punkte für den VfB einfährt. Ich bin Yannick und spreche heute über die Partie mit Lennart. Moin.
Hallo, grüß dich.
Ja, schön, dass du mit dabei bist. Jenny hat ja schon angekündigt, dass sie nicht dabei sein wird und allgemein ist euer Personaldeckel bei Rund um den Brustring auch etwas ausgedünnt.
Das kann man so sagen, ja.
Auf unserer Seite kann Sebastian leider auch nicht aus terminlichen Gründen, deshalb sind wir heute beide dabei und haben das Spiel beide nur am Fernseher gesehen. Mhm. Aber weil wir ja natürlich unsere Serie nicht abreißen lassen wollen, sprechen wir heute trotzdem. Aber bevor wir das tun, Lennart, du warst vor 3 Jahren, als der VfB das letzte Mal bei uns in der Liga war, schon mal zu Gast, damals noch zusammen mit Tom. Mhm. Magst du dich einfach mal trotzdem nochmal, weil wir haben bestimmt in 3 Jahren den einen oder anderen oder die ein oder andere dazu gewonnen an Hörerinnen.
Ja, hoffentlich.
Davon ist auszugehen, oder es sind welche gekommen und wieder welche gegangen, man weiß es
ja,
nicht.
Ja, genau.
Einfach mal ein paar Sätzen vorstellen, so ähnlich wie bei euch mit 3 Fragen. Wer bist du, was machst du und warum der VfB Stuttgart?
Gerne. Ja, ich bin Lennart. Was mache ich? Also vor allem auf den VfB bezogen, bin ich seit 20 Jahren Fan, über 20 Jahren. Bin auch Mitglied im Fanclub Heim- und Auswärtsdauerkarte und habe 2015 mit dem Tom zusammen den Blog und Podcast rund um Brustring gegründet. Brustring ist natürlich, glaube ich, beim VfB so das stilbildende Merkmal an den Trikots, der rote Brustring, den sonst so in der Form keiner hat. Am Anfang war es ein Blog, dann wurde es nach ein paar Monaten ein Podcast. Und das machen wir jetzt schon, wie gesagt, seit 2015, also jetzt schon über 4 Jahre. In der Zwischenzeit sind noch ein paar mehr Leute dazu gekommen, die, wie du schon gesagt hast, momentan eigentlich alle im Urlaub sind. Die Jenny ist noch dabei, der Erik und der Yannick. Und genau, das mache ich. Und warum VfB, das ist eine gute Frage, weil ich bin eigentlich gebürtig aus Nordhessen, aus Kassel. Lebe auch jetzt nicht in Stuttgart, sondern in Darmstadt, also bin zumindest geografisch ein bisschen näher an den VfB herangerückt. Ja, warum der VfB? Ich habe es schon gerade gesagt, vor 20 Jahren startete meine Fankarriere und da gab es halt nur Bayern und Dortmund. Und dann gab es halt den sympathischen Underdog, der praktisch fast auch gerade einen Titel gewonnen hat, nämlich den DFB-Pokal 1997 und dann in der Folgesaison dann ja auch ins Europapokalfinale durchgestartet ist, im damals noch existenten Europapokal der Pokalsieger. Und weil ich nicht Bayern- und Dortmund-Fan sein sollte, weil mir das zu mainstreamig war, habe ich mich da angefangen, für diesen sympathischen Underdog VfB zu interessieren. Und so bin ich dann dabei geblieben. Aber keinerlei familiären oder irgendwie geografischen Bezug dahin, also überhaupt nicht. Ich kann auch nicht Schwäbisch.
Okay, das macht vielleicht die Aufnahme ein bisschen einfacher, weil breiten Dialekt verstehen vielleicht manche unserer Zuhörer nicht. Wobei die Jenny sich letztes Mal auch sehr viel Mühe gegeben hat, da den Einschlag hörte man raus, aber sie war sehr gut zu verstehen. Aber ich glaube, breites Schwäbisch würde hier keiner unserer Zuhörer verstehen.
Wahrscheinlich nicht. Aber Plattdeutsch wahrscheinlich auch nicht.
Die wenigsten wahrscheinlich. Oder ja. Ein geringer Teil, ja.
Ja.
Mich ausgenommen, ich würde das, glaube ich, auch nicht verstehen. Jedenfalls nicht, wenn es schnell gesprochen wird. So ein bisschen, das kann ich, aber rudimentär. Wie schon gesagt, ganz knapp sichert ihr euch 3 Punkte. Was würdest du denn sagen, war am Ende ausschlaggebend, dass doch noch die 3 Punkte im Schwabenland oder im Ländle, wie ihr sagt, geblieben sind und St. Pauli sich nicht zumindest mit einem Punkt belohnen konnte?
Zum einen ganz viel Glück, glaube ich, weil eigentlich auch schon in der ersten Halbzeit es durch und es gut und gern hätte schief gehen können aus unserer Sicht, weil ihr uns ja einmal das eine oder das andere Mal mit dem Konter hinten überrumpelt habt. Am Ende vielleicht ein bisschen die individuelle Qualität. Castro mit dieser Ecke, mit dieser flach ausgeführten, die, glaube ich, alle überrascht hat. So ein bisschen, das hatten wir ja in unserem Pokalspiel gegen Rostock am Montag schon gehabt, dass wir eine Ecke schnell ausgeführt haben und dann Rostock da einfach nicht gedankenschnell genug war. Ja, und ich weiß nicht, also wir wurden ja in der zweiten Halbzeit schon ein bisschen stärker, dann hatten auch ein bisschen mehr Platz vorne und das 2:1, ich weiß nicht, ob es individuelle Qualität ist oder einfach so ein bisschen auch Erschöpfung auf eurer Seite. Euer Torschütze wurde ja dann auch schon früh ausgewechselt. Vielleicht wart ihr da auch schon ein bisschen, hattet ihr da schon auch ein bisschen müde Knochen. Ja, aber ich glaube, es war eine Mischung aus Glück und individueller Qualität.
Ja, das würde ich so unterschreiben. Also wir haben auch einfach versäumt, aus den von dir schon angesprochenen Kontern einfach noch ein, zwei Tore mehr zu machen. Das hätte es euch sicherlich schwieriger gemacht, das noch komplett zu drehen. Also hätten wir 2-0 geführt, hättet ihr vielleicht noch irgendwie den Ausgleich retten können, aber nach einem 3-0 zurückzukommen oder das wieder zu drehen, wäre ja auch wahrscheinlich trotz eurer Qualität und des vorhandenen Glücks, das du schon angesprochen hast, dann wesentlich schwieriger geworden.
Ja.
Ja, jetzt ist die Frage, wenn man jetzt so auf den Spielverlauf guckt, du hast schon angekündigt, die erste Halbzeit gehörte eigentlich auch schon euch, zumindest was den Ballbesitz und die Spielgestaltung angeht, aber St. Pauli hat es verstanden, zumindest in einer Situation dann auch zu treffen. Warum hat denn der VfB sich so schwer getan gegen tiefstehende St. Paulianer?
Ja, das ist eine gute Frage. Du hast ja schon angesprochen, die Ballbesitzwerte, also diese Werte, die sind quasi den ganzen Spielen, die wir, den 4 Pflichtspielen, die wir jetzt hatten, die gleichen gewesen. Du hast immer über 60% Ballbesitz, irgendwie immer 600 Pässe und immer 80 davon, über 80% davon kommen auch an. Aber es fehlte so ein bisschen das Überraschungsmoment. Also dann, es fehlte so ein bisschen auch die Geschwindigkeit, die Gedankenständigkeit in der Entscheidungsfindung irgendwie. Ne, da wurde dann halt ein Ball gespielt, aber dann standen halt schon gleich zwei, drei Gegner und dann spielst du halt einen Ball nochmal zurück und dann spielst du den Ball nochmal quer, dann spielst du nochmal zum Torwart zurück, versuchst nochmal neu aufzubauen und so kommen dann halt irgendwie über 600 Pässe zustande. Aber es fehlte da irgendwie so die zündende Idee, wie man die beiden Stürmer, die wir vorhin hatten mit Gomez und Alkadui, wie man die halt in Szene setzt. Und ja, da haben wir uns einfach die Zähne ausgebissen, weil irgendwie keiner so richtig wusste, wie man halt gegen den Mannschaftsfluss, den ihr da im 16er geparkt hattet, wie man den durchbrechen kann. Also es war einfach so ein bisschen fehlende Kreativität offensichtlich oder fehlende Idee irgendwie, wie man aus den vielen Pässen Mehrwert generieren kann.
Nun ist das ja wahrscheinlich, wie du schon sagst, jetzt in den ersten 4 Spielen, ist euch das immer schon so passiert, dass ihr das Spiel gestaltet habt und den Großteil der Werte für euch entscheiden konntet? Das ist ja aufgrund eurer Ausgangslage als Bundesliga-Absteiger und ja, so ähnlich wie es letztes Jahr der erste FC Köln war, seid ihr ja in einhelliger Meinung, also auch was Medienlandschaft angeht, als eindeutiger Aufstiegsfavorit betitelt worden. Meinst du, ihr kommt da im Verlauf der Saison besser mit klar, dass ihr da auch trotz Mannschaftsbussen auf der anderen Seite deutlicher zum Sieg kommt oder rechnest du eher damit, dass es viele knappe Partien geben wird und ihr euch am Ende vielleicht glücklich oder auch mal unglücklich durchsetzen bzw. nicht durchsetzen werdet?
Also ich hoffe es natürlich, dass es sich bessert. Ich habe mich jetzt auch schon nach dem Spiel gefragt, ob dieses Spielsystem von Tim Walter, ob das für diese Art von Spielen das Richtige ist. Also ich meine, wir werden wahrscheinlich gegen viele Mannschaften wie euch treffen, die sich einfach hinten reinstellen werden erstmal, auch weil sie wissen, dass wir hoch stehen und viel über Ballbesitz und Pässe machen und dass man da vielleicht uns einen Ball abjagen kann. Oder die andere Alternative ist, wenn das System nicht umgestellt wird, dass die Mannschaft besser mit dem System klarkommt. Ich bin ehrlich gesagt gespannt, ich weiß es noch nicht. Wir spielen jetzt am Freitag in Aue. Es wird wahrscheinlich ein ähnliches Spiel, zumal auswärts dann. Vielleicht muss sich die Mannschaft auch erst wirklich da reinfriemeln und kann dann auch so Sachen spielerisch lösen und halt nicht über Standardsituationen. Also wir haben jetzt, glaube ich, von den 5 Toren, die wir jetzt geschossen haben bisher, sind, glaube ich, also über beide Wettbewerbe sind, glaube ich, 3 nach einer Ecke. Oder vielleicht sind 6. Und auf jeden Fall haben wir Großteil unserer Tore sind nach Standards entstanden, entweder Freistöße oder Ecken. Und ja, ist halt die Frage, ob das halt einfach was da mit der individuellen Qualität zu tun hat, weil mit dem Spielsystem an sich, das hat ja mit den Ecken nicht so wahnsinnig viel zu tun. Deswegen, also ich bin mal gespannt, wie das in den nächsten Spielen so läuft. Aber ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Das ist die große Unbekannte bei uns.
Aber du rechnest nicht damit, dass ihr euch, ich meine, ihr wart ja, wie gesagt, vor 3 Jahren schon mal da. Und da erinnere ich mich noch an so verrückte Spielergebnisse wie ein 5-0 in Dresden, also gegen euch. Rechnest du auch mit solchen Spielen, wo ihr komplett vor die Wand fahrt, oder meinst du, am Ende wird's doch irgendwie immer so sein, dass ihr da am Ende zwar ein gutes Spiel abliefert, aber zwar nicht immer mit gutem Ausgang für euch?
Also, dass wir mal so ein Spiel komplett vor die Wand fahren, wie halt dieses Dresden-Spiel, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Einfach weil das die Idee ist, dass du halt, also die Idee von dem Walter ist, dass du halt dominant spielst. Dann kann halt mal ein Spiel 2-0 verloren gehen, wenn du halt vorne keinen reinmachst und irgendwie und hinten halt diese Konter fängst. Aber dass man so eine komplette Klatsche bekommt wie damals gegen Dresden, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber ich glaube auch nicht, dass wir super souverän jetzt durch die Liga marschieren werden. Das tut ja eigentlich keine Mannschaft. Auch Köln hat ja letztes Jahr dann auch erst, glaube ich, am vorletzten Spieltag den Aufstieg festgemacht. Ich würde halt einen Haufen enger Spiele. Also ich denke mal, es wird eigentlich so ähnlich wie vor 3 Jahren. Da stand es ja dann auch erst quasi im letzten Spiel fest, endgültig, oder am vorletzten Spieltag. Und ich denke, so ähnlich wird es diesmal auch wieder laufen.
Also rechnest du so mit so einem ähnlichen Schneckenrennen, wie wir es jetzt letzte Saison schon in der zweiten Liga hatten, dass da irgendwie bis zum Schluss nicht klar ist, ob das dann damals HSV, Paderborn, Union und Köln werden. Meinst du, es gibt so einen Favoritenkreis, der sich dann ganz am Ende erst rauskristallisiert, wer am Ende das Rennen macht?
Also ich denke mal, dass der HSV diesmal lang dabei sein wird. Die spielen nämlich so ähnlich wie wir, wie ich das mitbekommen habe, dass sie nämlich auch irgendwie schon natürlich eine gewisse Qualität in der Mannschaft haben, aber sich dann halt aber auch schwer tun. Die haben sich jetzt auch, glaube ich, gegen Bochum lange sehr schwer getan und haben dann halt trotzdem das Spiel 1-0 gewonnen. Ansonsten, wer da oben noch mitmischt, also die beiden Vereine auf jeden Fall. Hannover kann ich noch nicht so richtig einschätzen. Nürnberg wird, glaube ich, nicht direkt wieder mit oben spielen. Also ich glaube nicht, dass die Liga so offen sein wird wie irgendwie letztes oder vorletztes Jahr, wo irgendwie kurz vor Saisonende noch die halbe Liga auf oder absteigen konnte. Ich denke mal, da wird es schon eine kleinere Gruppe geben dieses Jahr und da wird der VfB mit Sicherheit dabei sein und wieder HSV, Hannover und vielleicht noch irgendein Überraschungsgast sozusagen, Heidenheim oder ja, genau.
Wenn wir den Bogen jetzt gerade schon so ein bisschen größer spannen, du hast demnach die zweite Liga auch trotz Nichtzugehörigkeit so ein bisschen verfolgt in den letzten 2 Jahren.
Ja, muss man immer so ein bisschen, weil man auch gucken muss, ob nicht vielleicht doch ein Relegationsgegner dabei ist. Am Rande, sagen wir mal so. Letztes Jahr habe ich es halt mitverfolgt, weil mir dann schon irgendwie klar war, okay, das läuft wohl auf den Relegationsplatz hinaus. Und dann will man natürlich wissen, okay, Köln ist durch. Wird es jetzt Paderborn oder wird es Union oder wird es am Ende doch noch ein anderer Verein? Wird es Heidenheim? Beschäftigt man sich dann automatisch so an den letzten 4-5 Spieltagen damit. Und ja gut, ansonsten diese krasse Saison, wo halt wirklich wo Braunschweig ja am Ende abgestiegen ist, obwohl sie irgendwie noch vorher auf Platz 11 standen, wo dann irgendwie, wie ich sagte, die halbe Liga auf- oder absteigen konnte, das verfolgt man halt so mit als Fußballinteressierter. Aber so richtig in der Tiefe bin ich natürlich nicht in der zweiten Liga drin, also ich habe auch von euch nicht alle Spieler gekannt, erst vor dem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das geht mir bei euch genauso, also da ist ja, ich weiß nicht, wie viele Leute sind noch bei euch da. Das sind nicht mehr viele, die dabei sind seit der letzten Zweitligasaison, ne? Also das glaube ich. Kannst du an einer Hand abzählen auf jeden Fall.
Ja, genau, die kannst du an einer Hand abzählen. Das ist auf jeden Fall Emiliano Insua, der damals auch schon Linksverteidiger war, und Jens Kral als mittlerweile dritter Torhüter. Genau, aber ansonsten, ich habe noch irgendwen vergessen, nee, die Davi war schon weg. Nee, ich glaube, das sind die einzigen beiden. Ansonsten ist alles komplett ausgetauscht, sozusagen. Ich meine, klar, nach 3 Jahren ist das auch nicht so verwunderlich, aber ja, wir hatten auch dieses Jahr wieder einen relativ großen Umbruch. Wir haben, glaube ich, 19 Spieler oder so geholt diesen Sommer. Ja. Oder 15 oder so auf jeden Fall. Ja. Gab wieder einen großen Wechsel.
Ja, ist ja leider nicht mehr so, dass also Spieler, die mehrere Saisons bei einem Verein bleiben, sind ja wirklich die Ausnahme. Und gerade wenn es dann so sportlich große Umbrüche gibt, dann hat man ja jetzt bei Union auch gesehen, dass die quasi mit, ich glaube, die sind mit 5 oder 6, 9 in ihrer erste Bundesliga-Partie ihre Geschichte gegangen.
Genau.
Weiß, also kann man natürlich nachvollziehen. Ich finde es aber andererseits auch, ich meine, ne, also eine Mannschaft steigt dann zusammen auf und dann wird sie zur Hälfte ausgetauscht und 5, 6 andere sollen dann jetzt diese neue Aufgabe Bundesliga reißen. Kann man in die andere Richtung natürlich verstehen. Ich meine, viele werden euch natürlich auch verlassen haben, weil ihr jetzt nur noch Zweitligist seid. Wie viele von den Leuten, wo du sagen würdest, die bilden die zukünftige Stammelf oder die sorgen dafür, dass ihr möglichst wieder nur einen Jahresausflug in die zweite Liga macht. Wie viele von denen haben wir denn am Samstag gesehen? Oder wie viel wird da noch getauscht werden?
Also ich denke mal, dass der Kader jetzt relativ feststeht. Wir hatten letzte Woche noch 2 Spieler verpflichtet. Einmal den Wataru Endo aus Belgien, aus Saint-Druiden. Das ist ein Japaner, der so ein bisschen Defensiv-Allrounder spielen kann. Was daran liegt, dass wir mit Pascal Stenzel nur einen etatmäßigen Rechtsverteidiger haben. Und wir haben Silas Wakamitunga, heißt er, glaube ich. Oder? Ja, ich muss den Namen immer nochmal nachgucken. Auf jeden Fall 19-jähriges Talent. Aus der zweiten französischen Liga, an dem irgendwie auch angeblich PSG dran war und Schalke und Stade Rennes. Für den haben wir uns, den haben uns 8 Millionen Euro kosten lassen. Der wird also schon aufgrund der Ablösesumme, denke ich, wird der in der zweiten Liga auf jeden Fall nochmal auflaufen. Aber ist natürlich auch erst 19 Jahre. Aber ansonsten die Spieler, die man jetzt am Samstag gegen euch auf dem Feld gesehen hat, das ist schon so die Mannschaft auch in der Aufstellung. Also mit dem Torhüter, dem Kobel, den wir aus Hoffenheim ausgeliehen haben, und der Innenverteidigung, den Außenverteidigern, unserer Raute, da gibt es manchmal so ein bisschen Überlegungen, wen man wohin stellt, und vorne haben wir halt Gomez und Al-Gadoui, der ja letztes Jahr schon für Regensburg in der zweiten Liga gespielt hat. Da wird sicherlich spielabhängig oder spielsituationsabhängig immer wieder getauscht, aber im Grunde ist das so die Mannschaft, wie sie wahrscheinlich auch in der Saison auflaufen wird, je nachdem halt, was man halt für einen Spielertyp braucht, ob man halt diese 2 Ochsen, wie man so sagt, vorne im Sturm braucht, oder eher einen anderen Spielertyp. Aber im Grunde sollten da jetzt keine Überraschungen mehr kommen. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt nochmal vom 2. September groß zuschlagen werden auf dem Transfermarkt.
Ja gut, aber 19-Jährige können ja, wie im Fall, also ich glaube, er ist auch sowieso 19, 20, unser Conte, der da vor unserem Führungstreffer einfach mal 4 Leute von euch einfach stehen lässt und wunderschön auf Mats Möller-Dahli zurücklegt. Alter ist ja nicht unbedingt immer ausschlaggebend für gute Qualität auf dem Platz, also.
Nee, das stimmt. Nee, das stimmt. Wir haben auch sehr viele junge Spieler. Also ich glaube, vielleicht hat man ausgerechnet, der Altersdurchschnitt von unseren Neuzugängen liegt irgendwie bei 22, oder mittlerweile liegt er wahrscheinlich bei 22 Jahren. Das heißt, wir haben sehr viele junge Spieler, kurz sehr viele unter 20-Jährige oder 20-Jährige, so Jahrgang 98, 99, 97, ein paar ältere. Genau, aber ja, und da werden auf jeden Fall junge Spieler auch bei uns zum Einsatz kommen und auch hoffentlich einen Unterschied machen.
Also so eine Entschuldigung, eine gesunde Mischung aus jungen Wilden und alten Erfahrenen. Ich meine, also ne, die bekanntesten Namen sind sicherlich Holger Badstuber und Mario Gomez, die da noch bei euch
Genau.
mitmischen. Wobei ich echt sagen muss, also wie alt ist Gomez jetzt mittlerweile auch schon fast Mitte 30, ne?
Genau, der ist Jahrgang 85, das heißt, der ist jetzt 34 geworden,
Ja, also
Anfang Juni,
ich finde,
genau.
das hat man in manchen Situationen durchaus angesehen. Also die Schnelligkeit ist da schon ein bisschen abhanden gekommen, muss ich
Ja,
feststellen.
ja. Ja, das ist halt jemand, dem musst du halt einen Ball auf den Fuß spielen im Strafraum, und dann macht er das Ding auch noch, aber ist halt keiner, der irgendwie jetzt groß nochmal den Sprint anzieht. Ne?
Ja, und
Holger Badstuber ja auch nicht.
der war noch nie schnell. Also zumindest habe ich ihn noch nie irgendwie schnell
Ne.
erlebt. Aber Gomez war zum Beispiel auch einer, ich habe es schon, wir können das ja mal kurz anteasern, ich war im Vorfeld dieser Aufnahme schon bei euch zu Gast. Wie schon gesagt, ihr habt ja auch gerade personellen Engpass und da haben wir einfach gesagt, okay, dann besuchen wir uns einfach gegenseitig
Genau.
und quatschen aus jeweiliger, ja, fokussierter Sicht über das Spiel und das Drumherum. Genau, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, was wollte ich denn eigentlich sagen?
Gomez. Was mit
Gomez,
Gomez?
genau. Gomez haben wir, wie auch die Davi, so ein bisschen die Lust am Spielen genommen durch unsere Art zu verteidigen oder wie du es genannt hast, Mannschaftsbus. Jetzt ist halt die Frage, ne, also können die eher spielerisch orientierten Leute bei euch sich das angewöhnen, in der zweiten Liga so ein bisschen Abstriche zu machen, was die Schönspielerei angeht, oder werden die da ihre Probleme mit haben? Was meinst du?
Also ich denke grundsätzlich schon, dass die sich da anpassen können. Also Daniel Didavi spielt jetzt auch, also spielt jetzt wesentlich besser, als er noch letzte Saison gespielt hat. Was natürlich auch so ein bisschen daran liegt, dass wir jetzt einfach halt nicht mehr jedes Spiel auf die Fresse bekommen, auf gut Deutsch.
Das kann auch die Lust am Spiel nehmen, ja.
Genau, und der hat natürlich, also irgendwann nach dem fünften direkten Freistoß, den er übers Tor gesammelt hat, am Samstag hat es mich dann genervt, aber der hat natürlich dann schon nochmal das Einzelkönnen, um halt doch, also er hat gegen Hannover im ersten Spiel, da hat halt einen Freistoß direkt verwandelt, das lag auch ein bisschen am Torhüter, aber nichtsdestotrotz. Ecken kann er auch treten, beziehungsweise oder Flanken schlagen. Die können sich schon anpassen. Das dauert mit Sicherheit ein bisschen. Und es gibt dann auch so Spiele wie gegen euch, wo dann Mario Gomez völlig entnervt ist, weil halt einfach kein Ball zu ihm kommt und er auch nicht mehr in der Lage ist, irgendwie quer über den Platz zu sprinten und sich die Bälle selber zu holen, so wie er das früher getan hat. Aber grundsätzlich denke ich schon, dass die mit ihrer individuellen Qualität dann schon, also dass die individuelle Qualität groß genug ist, um dann trotzdem eine Hilfe zu sein, auch wenn es nicht so das Spiel ist, was ihnen entgegenkommt oder die Spielweise in der zweiten Liga oder was sie sich vielleicht so vorgestellt haben in ihrem Alter.
Ja gut, muss man dann sehen, wie sie am Ende sich dann durchsetzen können.
Ja.
Gut, wenn wir jetzt so das Sportliche so ein bisschen abhaken, zumindest was den Samstag angeht, wie gesagt, ihr gewinnt am Ende doch noch mit 2:1. Was ich auch so, wie gesagt, ich war ja selber nicht da und wir können jetzt auch keinen befragen, der vor Ort war. Was ich aber mitbekommen habe, unter anderem durch den magischen FC-Blog, dass die Anreise sich wohl sehr, sehr schwer gestaltet haben muss. Also irgendwie, es wird gerade am Bahnhof wird irgendwie gebaut und deshalb fährt die Bahn, die man da rausnehmen muss. Ich weiß gar nicht mehr, welche Haltestelle das ist. Ich weiß noch, als ich vor 3 Jahren da war, bin ich zu der falschen gefahren, weil für Gästefans wäre die andere besser gewesen. Man muss trotzdem noch um dieses riesen Gebäude rum und so, aber allein schon das Hinkommen war wohl sehr nervig.
Ja, ich war ja selber auch nicht da. Wie gesagt, ich habe es halt vorher mitbekommen, die Verkehrshinweise. Und ja, also normalerweise für Heimfans ist es eigentlich ganz gut, weil normalerweise die U11 eigentlich zum Stadion fährt und normalerweise kommst du auch, ich weiß jetzt nicht, wie die Gästefans anreisen, weil ich mich damit noch nie so beschäftigt habe, aber ich weiß, dass du halt an einem anderen Bahnhof rauskommst und dann quasi dahin geleitet wirst. Und ja, dadurch, dass du halt jetzt die Einschränkungen hattest, fuhr dann wohl nur alle halbe Stunde in der Bahn, das ist natürlich ärgerlich. Kann jetzt der VfB grundsätzlich, glaube ich, weniger dafür, sondern das ist halt das Verkehrsunternehmen, das dann halt irgendwie sagt, okay, das können wir halt irgendwie zur Verfügung stellen an Fahrten. Ist ärgerlich, ging aber, glaube ich, den Heimfans genauso. Aber klar, ich kann es natürlich nachvollziehen, wenn man dann irgendwie ewig lang im Zug gesessen hat von Hamburg nach Stuttgart runter. Und der eh schon früh aufstehen musste, um dann für einen 13 Uhr Anpfiff rechtzeitig da zu sein, dass dann einen nervt, wenn man dann die kürzeste Strecke sozusagen des gesamten Weges dann noch so Probleme hat. Deswegen, aber mehr kann ich dazu leider auch nicht sagen, außer dass es halt, ja, also ich meine, ich arbeite selber in Darmstadt beim ÖPNV-Unternehmen. Ich weiß, wie nervig das manchmal ist, wenn man halt irgendwie ein Stadion mit Leuten voll machen soll, weil man will ja, man kann in Stuttgart auch nicht vernünftig mit dem Auto fahren. Ja, dann geht es halt nicht wegen Baustellen oder so. Ja, ist ärgerlich auf jeden Fall. Also kann ich den Ärger nachvollziehen, aber ich glaube, es ging allen so.
Ja, also dass es allen so ging, es ist ja, also klar, ich wollte es auch gar nicht Stuttgart da irgendwie
Ja, nee, klar.
für verantwortlich machen, aber ich meine, wir haben das ja gerade auch selber bei uns. Ich meine, das ist natürlich eine kleinere Größenordnung, weil in Anführungsstrichen nur die U3 zwischen Baumwall und St. Pauli gesperrt ist. Also wenn man von unten Richtung aus dem Hauptbahnhof käme, was man als Gästefan ja wahrscheinlich machen würde, wenn man extra fürs Spiel anreist und nicht schon im Umfeld irgendwie gastiert. Dann wären das halt so, ich glaube, das sind zwei, drei Stationen, die dann nicht angefahren werden. Oder das ist, glaube ich, sogar nur eine. Auf jeden Fall, die Landungsbrücken werden halt gerade umgebaut und deshalb kann man da unten nicht rumfahren. Aber das sind ja natürlich hier ganz andere Distanzen und in Anführungsstrichen auch nur 30.000, die da den Weg ins Stadion suchen. Und wie gesagt, alles hier ist ein bisschen zentraler. Aber wenn dann 50.000 Leute, gut ausverkauft, war es am Samstag nicht, dazu kommen wir gleich noch. Aber wenn dann 50.000 Menschen bis zu 50.000 den Weg da raussuchen und nur alle halbe Stunde die Möglichkeit dazu haben, das ist halt schon ein bisschen schwach, muss man einfach mal so konstatieren.
Ja, klar, auf jeden Fall. Gar keine Frage.
Ist das denn jetzt noch längerfristig oder haben jetzt die nächsten Auswärtsfans mehr Glück, dass sie da einfacher zum Stadion kommen?
Das kann ich dir aus dem Stegreif gar nicht sagen, weil ich diese Saison familienbedingt eine kleine Pause einlege mit Live-Spielen. Ich weiß, ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Also ich denke mal, der Bahnhof ist noch lange nicht fertig und dementsprechend wird es da immer mal wieder zu Änderungen kommen, denke ich, oder zu Einschränkungen. Man hat ja auch häufiger mal, dass dann irgendwie auch in den anderen Veranstaltungsorten da rund ums Stadion noch was ist. Also wir haben ja dann noch irgendwie die Steierhalle und die Porsche Arena und da ist dann auch immer irgendein Konzert oder auf dem Cannstatter Wasen ist irgendein Reitturnier oder sowas und dann hast du auch immer Einschränkungen bei den Parkplätzen und so. Also ja, es ist halt einfach so, dass rund ums Neckarstadion dann manchmal einfach Probleme gibt, was das Parken, was die Anreise angeht. Wobei mit den Öffentlichen geht es eigentlich normalerweise. Ja, genau.
Ich lasse dich mal gerade zur Tür reingehen. So, wir hatten kurz Unterbrechung, weil Lennart war um Block. Ich weiß nicht, ob er sagen möchte, warum. Und ist jetzt wieder vom mobilen Netz ins WLAN gewechselt. Und deshalb hatten wir kurz Verbindungsprobleme. Wir waren beim ÖPNV
Genau.
stehen geblieben. Ich weiß nicht, möchtest du
Genau. Und
sagen?
ich habe meine Tochter, meine junge Tochter durch die Gegend getragen, während wir gepodcastet haben. Das kann ich ja ruhig dazu sagen. Meine 3 Wochen alte Tochter, deswegen. Ja. Aber jetzt bin ich wieder zu Hause und im WLAN. Genau. Ja, genau. ÖPNV hatten wir gerade gesagt. Ist ein bisschen, war an dem Wochenende ein bisschen chaotisch, aber normalerweise funktioniert es eigentlich ganz gut.
Okay, gut, genau. Also dann auch nochmal on air alles Gute zum Nachwuchs und genau.
Danke sehr.
Hatten wir
Danke
auch noch
sehr.
nicht, dass wir einen Podcast beschreiten, während jemand sein frisch geborenes Kind um den Block trägt. Auch eine Premiere. Gut, das Thema hatten wir abgehakt. Dann gehen wir wieder ins Stadion rein. Es gab ein Spruchband auf St. Pauli-Seite, wo sich ich weiß nicht, du hast es eben in der Aufnahme zitiert. Kriegst du es gerade nochmal hin? Hast du es gerade nochmal aufgerufen irgendwo? Oder sollen wir es einfach
Es
sinngemäß
war
zitieren?
irgendwie geizige Schwaben nehmen Zecken aus oder irgend sowas. Also ich habe es, glaube ich, noch mal irgendwie erstmal in der WhatsApp-Gruppe geschickt. Warte, ich kann es dir direkt sagen. Geizige Schwaben nehmen Zecken aus und dann irgendwas, eure Preise, fickt eure Preise, genau. Ja,
Ja,
genau.
da muss man halt dazu sagen, dass ihr trotz Zweitliga-Zugehörigkeit und dann für einen Stehplatz satte 19 Euro veranschlagt. Das ist auch für Zweitliga-Verhältnisse Spitzenniveau. Und da kann man sagen, glaube ich, ist der Unmut durchaus berechtigt. Gut, Wortwahl kann man jetzt drüber streiten, aber gut, man hat halt mit Klischees gespielt, ne? Also der Schwabe ist geizig und wir sind die
Ja,
Zecken
klar.
und wollte
Ja,
das
also nie klar, also ne.
dementsprechend anbringen.
Ja, nee, also klar, also 19 Euro für einen Stehplatz in der zweiten Liga, das geht natürlich überhaupt nicht. Also ich habe in den letzten Jahren immer eine Dauerkarte gehabt, dieses Jahr jetzt wegen der kleinen nicht. Ich gehe davon aus, dass das in der Cannstatter Kurve aber die gleichen Preise gewesen sein werden. Und das ist natürlich, also es ist jetzt nicht der HSV, so von der natürlich. Schlechtes Beispiel ist, aber es ist jetzt keiner der großen Vereine in der zweiten Liga, St. Pauli bei aller Liebe. Es ist auch nicht der KSC irgendwie, wo die große Rivalität herrscht oder so. Und da dann irgendwie 20 Euro für den Stehplatz zu nehmen, das ist halt, also brauchen wir nicht drüber diskutieren, das ist zu viel. Ich weiß, dass ja auch sonst nicht die günstigsten sind, was vielleicht auch mit dem großen Stadion zu tun hat, wo dann vielleicht, keine Ahnung, die Kosten höher sind. Oh, jetzt ist meine Tochter gerade aufgewacht. Ja, aber keine Ahnung. Also sind wir uns, glaube ich, einig, 20 € ist zu viel.
Ja gut, ihr habt es immerhin nicht so gemacht. Wie gesagt, die Brisanz war ja auch nicht da, aber solange es gegen den KSC nicht so macht wie der HSV seinerzeit gegen uns, dass er einfach mal auf manche Ticketkategorien bis zu, ich glaube, 60, 70% oder was sogar noch mehr draufschlägt, das bleibt, glaube ich, unerreicht, auch in der zweiten Liga. Gut, Spruchband haben wir abgehakt. Dann ist mir aufgefallen, und gut, das spielt jetzt vielleicht so in die Kategorie so ein bisschen mit rein, dass es nicht ausverkauft war und sogar relativ große Blöcke leer geblieben sind. Führst du das nur auf die Ticketpreise zurück oder vielleicht auch darauf, dass ihr jetzt innerhalb von 3 Jahren das zweite Mal schon wieder in der zweiten Liga nur spielt?
Ja, also ich denke, das hat auch was damit zu tun. Also einfach die Leute jetzt beim zweiten Mal nicht mehr so diese Stimmung sind, okay, wir ziehen das jetzt durch und wir nehmen jetzt einfach mal alles mit und neue Stadien und so. Ja, dann ist St. Pauli vielleicht auch nicht unbedingt der attraktivste Gegner. Dann hat es gerade schon angesprochen. Die Ticketpreise, ja. Die Ticketpreise. Ja, und ich denke mal, dann es wird so eine Mischung aus allem gewesen sein. Dass man dann vielleicht auch noch die Situation, die ÖPNV-Situation, die ja für alle ähnlich war, dass dann die Leute vielleicht gesagt haben, für den Preis gegen den Gegner und mit der ÖPNV-Situation ist mir das zu anstrengend. Ich meine, es sind ja immer noch, es war ja immer noch gut gefüllt. Also ich glaube, wir haben letztes Mal schon, als wir in der zweiten Liga gespielt haben, einen Zuschauerrekord aufgestellt. Und ich glaube, diesmal sind wir auch immer noch über den 50.000 im Schnitt. Aber klar, bei so Spielen. Und zwar auch, glaube ich, direkt im Gästeblock, deswegen hat man es, glaube ich, nochmal auch eher im Fokus gehabt, dass da auf der Gegengeraden einiges frei war. Aber es ist mir auch aufgefallen.
Ja gut, kann man nachvollziehen, wenn dann der Unmut über die erneute Zweitklassigkeit in Kombination mit den Ticketpreisen dann vielleicht und allgemein ist, wir merken es ja auch bei euch im Podcast-Team, ist es gerade auch noch spätere Urlaubszeit. Da kommt sicherlich einiges zusammen, das dann da nicht ausverkauft ist.
Genau.
Gut, ich möchte dich auch gar nicht noch viel länger von deiner frisch geborenen Tochter fernhalten. Eigentlich nur noch so ein bisschen, ja, du hast schon gesagt, es wird schwierig, aber schafft ihr den direkten Wiederaufstieg oder bleibt ihr so wie der Nachbarverein aus der Vorstadt hier ein weiteres Jahr in der zweiten Liga?
Also ich hoffe, dass wir natürlich, dass wir einen Aufstieg schaffen. Ich gehe auch eigentlich davon aus, weil ich bisher eigentlich gute Ansätze sehe. Es kann natürlich auch furchtbar schief gehen. Also ich hatte mich auch vor der Saison mit einem Kieler Podcaster unterhalten, auch darüber, warum dann Kiel in der letzten Saison auch so ein bisschen hinten raus die Puste ausgegangen ist, auch mit dem Tim Walter Fußball. Der hat halt gesagt, die Mannschaften haben sich irgendwann so ein bisschen darauf eingestellt. Jetzt kommt Tim Walter wieder mit einem sagen wir mal, besseren Kader, aber mit einer ähnlichen Spielweise. Hannover war im ersten Spiel noch ein bisschen überrascht davon, weil die das ja auch noch nicht kannten. Ich bin mal gespannt, wie jetzt andere Mannschaften darauf reagieren. Ihr kanntet das ja quasi auch schon aus der letzten Saison. Und ich glaube aber schon, dass wir wieder aufsteigen. Dazu ist einfach die individuelle Qualität im Kader zu groß. Und dafür, ja, irgendwie wurschtelst du halt auch nochmal so 2-1-Sieg her. Wie hält es gegen euch? Und ich bin da eigentlich guter Dinge, dass wir aufsteigen. Alles andere wäre auch eigentlich. Es wird zwar gesagt, wir würden auch ein zweites Jahr in der zweiten Liga überstehen, aber man sieht es ja gerade beim HSV, das ist schon allein irgendwie von der Stimmung her eine mittlere Katastrophe für so einen Verein wie den VfB, nicht direkt wieder aufzusteigen.
Ja,
Weil du
wahrscheinlich
bist
auch finanziell, oder?
finanziell auch, wobei da gesagt wurde, dass wir das eigentlich gut im Griff hätten. Aber der Verein ist einfach zu groß von den ganzen Strukturen her für die zweite Liga. Also du musst halt, du schaffst halt nochmal ein Jahr, das irgendwie durchzuhalten, indem du irgendwie die Sponsoren bei der Stange hältst, wobei uns da jetzt auch schon beispielsweise Wirt abgesprungen ist, die ja lange Jahre wirklich Sponsor waren, auch irgendwie eine Loge im Stadion hatten. Du schaffst es auch, irgendwie die Zuschauerzahlen noch einigermaßen zu halten, weil du halt oben mitspielst und irgendwie halt, ne, du kannst mal wieder Siege feiern und es geht halt wieder hoch.
Aber in dem zweiten Jahr wird es halt, glaube ich, echt schwierig. Ich glaube, der HSV hat jetzt auch schon ziemliche Zuschauerprobleme.
Die haben sie aber immer schon.
Okay, gut. Auf jeden Fall im zweiten Jahr wird es dann halt schwieriger, ja, weil da stehst du noch mehr unter Druck, weil wenn du es dann nicht schaffst, 3 Jahre in der zweiten Liga, die Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle, die mussten dieses Mal schon, es war zwar vertraglich vereinbart, aber nichtsdestotrotz Gehaltseinbußen hinnehmen, wenn dann wirklich die Fernsehgelder noch länger wegbleiben und alles, was dann halt so fehlt an Einnahmen, dann musst du halt irgendwann auch anfangen, irgendwie Leute zu entlassen. Und da muss halt der ganze Apparat sich ein bisschen zusammenschrumpfen, wenn du halt mehr als ein Jahr in der zweiten Liga spielst. Und das sollte man eigentlich tunlichst vermeiden. Weil, ja, keine Ahnung, du kommst dann halt auch immer nicht mehr raus aus diesem Teufelskreis, die Kaiserslautern oder so, deswegen.
Ja, das würde uns wahrscheinlich ähnlich gehen, nur mal kleiner. Also ein Jahr dritte Liga wurde mir irgendwann mal gesagt, als es so spitz auf Knopf stand und wir wirklich erst am letzten Spieltag damals unter Ewald Lien trotz einer Niederlage in Darmstadt irgendwie doch noch mit blauem Auge davongekommen sind. Dass ein Jahr dritte Liga irgendwie machbar wäre, aber danach müsste man gucken, dass man Tunis wieder oben mitspielt,
Ja.
weil auch St. Pauli als vermeintlich kleinerer Verein unter den ganzen Hochkarätern, die jetzt in der zweiten Liga sich tummeln, auch mittlerweile ein sehr großer Apparat geworden ist und da einfach viele, viele Existenzen hinterstehen würden, die dann ihren Job verlieren würden in der dritten Liga.
Genau.
Gut. Dann bin ich mit meinen Sachen fast durch. Ich kann dich aber nicht gehen lassen, ohne auch einmal kurz was oder deine Meinung zu der allgemeinen Situation bei euch im Verein zu hören. Ich habe es mit Jenny schon ein bisschen ausführlicher erläutert, was da bei euch auf der Mitgliederversammlung passiert ist und dass euer Präsident daraufhin gesagt hat, er hat die Schnauze voll, oft auf Deutsch gesagt. Sag noch mal in zwei, drei Sätzen, wie du das empfunden hast und was das für den Verein bedeutet.
Oh, was das für den Verein bedeutet, ist eine gute Frage. Zum einen bin ich natürlich erleichtert, dass er zurückgetreten ist, Wolfgang Dietrich, weil er einfach ganz viele Entscheidungen in den letzten 3 Jahren getroffen hat, die für den Verein schädlich waren. Also man sagt ja immer, der Präsident steht nicht auf dem Feld und schießt nicht neben das Tor. Aber die Personalpolitik, gerade auch der Wechsel der Sportdirektoren, wir hatten jetzt seit dem Wiederaufstieg hatten wir 3 verschiedene Sportdirektoren, 5 verschiedene Trainer. Und da ist auch einfach die Personalpolitik von Wolfgang Dietrich ein ganz großer Aspekt dabei gewesen. Mir wäre es lieber gewesen, wir hätten ihn richtig demokratisch abwählen können. Auf der Mitgliederversammlung, das ging leider nicht. Was schon eine Peinlichkeit für sich darstellt, da ist aber noch nicht ganz klar, warum das WLAN ausgefallen ist. Da schieben sich, glaube ich, der VfB und der Bereitsteller des WLANs noch so ein bisschen die Schuld hin und her. Ja, es sind immer wieder chaotische Zeiten bei uns. Ist auch nicht das erste Mal, dass ein Präsident jetzt irgendwie kurz nach dem Abstieg zurücktritt. Ich hoffe einfach mal, dass wir jetzt irgendwie mal wieder ein bisschen Kontinuität reinkriegen. Ich meine, wir sind so ein typischer Verein, der nie groß Kontinuität reinkriegt. Wir sind halt kein Werder Bremen irgendwie oder andere Vereine, die dann irgendwie 10 Jahre lang den gleichen Trainer haben. Aber ich hoffe einfach mal, dass durch den sportlichen Erfolg und dadurch, dass jetzt vielleicht ein neuer Präsident kommt, der vor allem den Verein vorne ran stellt und nicht irgendwie sein eigenes Ego. Also wer da noch mehr erfahren will, der kann einfach mal bei uns auf dem Blog nach Wolfgang Dietrich suchen. Findet da einiges, dass dadurch dann auch in anderen Bereichen des Vereins ein bisschen mehr Ruhe und Kontinuität reinkommt, hoffentlich auch in die richtige Richtung. Wir haben ja immer noch das Problem, in Anführungsstrichen, dass wir jetzt mit Daimler halt auch einen Investor im Verein haben. Es kommt eventuell noch ein zweiter hinzu. Und natürlich ist das ein Investor, der nur aus Herzensgüte und aus Leidenschaft zum VfB sein Geld da reinsteckt, aber da wird natürlich trotzdem Vereinspolitik betrieben, von der anderen Seite der Mercedes-Straße aus. Und ja, es werden auf jeden Fall spannende Wochen und Monate. Im Dezember wird der neue Präsident gewählt. Wir kriegen jetzt eventuell noch einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Da sind auch verschiedene Namen kursieren da, und wie das im Verein von der Größenordnung vom VfB Stuttgart so ist, hat da natürlich auch jeder irgendwie so sein Interesse dran, Thomas Berthold, um da nur mal einen Namen zu nennen. Ja, es ist auf jeden Fall spannend. Also man lohnt sich in nächster Zeit oder nächsten Monaten bis Dezember mal den einen oder anderen Blick nach Stuttgart zu werfen, um zu gucken, wie sich da Mitglieder und Vereinsführung auseinandersetzen, um es mal umstandend auszudrücken. Also das bleibt auf jeden Fall spannend, weil auch wenn Wolfgang Dietrich zurückgetreten ist, ich meine, der war ja kein Einzelkämpfer. Ja? Also da gibt es ja genügend Leute in den Gremien, die, sei es aus Opportunismus oder aus Überzeugung, hinter dem gestanden haben, was er gemacht hat. Und die sind halt immer noch da. Ja, genau, müssen wir mal schauen, wie das jetzt weitergeht in den nächsten Wochen.
Also mit anderen Worten, der Fisch stinkt vom Kopf, aber der Fisch an sich ist auch schon ein bisschen vergammelt.
Genau, oder der Kopf ist nur, der Kopf ist noch nicht ganz ab. Ja, also müssen wir mal schauen.
Ja, bleibt, wie du schon sagst, bleibt spannend und wir werden das mit Sicherheit mitverfolgen und mal schauen, wie die Lage sich darstellt, wenn wir dann Anfang nächsten Jahres, wenn ihr da bei uns zu Gast seid, wie sich das dann alles bei euch so gestaltet und wie ihr euch bis dahin angestellt habt. Mal gucken, entweder ihr habt ja mittlerweile, wie du schon sagst, ein etwas größeres Team. Mal gucken, wer sich da von euch auf nach Stuttgart macht, auf nach Hamburg macht und so rum. Und dann hören wir uns spätestens dann wieder. Und ansonsten kann man euch ja bei Rund um den Brustring lauschen oder euren Blog lesen. Das werde ich alles in den Shownotes verlinken. Genau. Und danke dir erstmal, dass du trotz eingespannt sein durch die frisch geborene Tochter da die Zeit gefunden hast, dich mit mir zu unterhalten.
Ja, gerne.
Gut, dann deiner kleinen Familie alles Gute.
Danke für die Einladung natürlich.
Ja, sehr gerne. Deiner kleinen Familie alles Gute und man hört und sieht sich.
Genau.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.